Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Ich bin nicht alleine hier. Bei mir sind im Studio diesmal alle live vor Ort mein Kollege
Kaspar van Alverden, hallo.
Und auf meiner anderen Seite sitzt
Stella Sophie Wojcak, hallo.
Hallo ihr beiden. Wir haben diese Woche einige Updates in petto für euch.
Einige ist gut. Also wir hatten ja schon mal so eine Update-Sendung und wir haben bei der Vorbereitung für die heutige Sendung wieder gedacht, okay, das muss nochmal wieder so eine große Update-Sendung sein zu Themen, die wir schon mal hatten. Aber auch wenn ihr nicht alle Folgen irgendwie durchgehört habt, keine Sorge.
Ihr kommt mit.
Ihr kommt mit. Wir nehmen euch mit und ihr kriegt auch in dieser Sendung wieder die wichtigsten Tech-News irgendwie der Woche mitgeteilt. Und genau.
Richtig. Kleines Goodie haben wir uns überlegt, gibt es diesmal auch nicht nur ein Fail der Woche, damit ihr ein bisschen was zum Schmunzeln habt, sondern wir haben einfach mal zwei vorbereitet.
Und für alle, die wie ich nicht unbedingt in Kalenderwochen denken, aber immer wieder gern dran erinnert werden, es ist Kalenderwoche 39. Herzlich willkommen
zu T3N
Catch-Up. Und los geht's mit dem ersten Fail der Woche.
Der Fail der Woche.
Wir sind im Bereich Online-Dating unterwegs und Kaspar hat uns einen Fail der Woche mitgebracht, der mit sehr viel Geld zu tun hat.
Genau, beide Fails haben eigentlich so ein bisschen auch unter anderem mit Geld zu tun, der eine mehr als der andere. Der erste Fail betrifft eine App, die viele wahrscheinlich von euch auch kennen. Ein paar nutzen sie wahrscheinlich auch und zwar geht es um Tinder. Ich habe ja schon gesagt, viele kennen die App, aber trotzdem einmal ein ganz kurzer Abriss für die, die jetzt sagen, Tinder weiß ich gar nicht, was das sein soll. Dann seid ihr wahrscheinlich in einer glücklichen Beziehung oder Langzeitehe oder ähnlichen Dingen.
Oder ihr nutzt andere Dating-Apps oder Bumble? Ihr setzt auf analoges Daten. Ja, es gibt Bumble, genau. Es gibt Hinge, es gibt, ach.
Oder analoges
Daten. Wir weichen vom Thema ab.
Genau, also kurz zurück zu Tinder. Tinder gibt es schon gefühlt ewig. Und das Ganze funktioniert so, man hat mit eingeschränkten Funktionen kostenlosen Zugriff auf ein Dating-Profil, das man sich erstellen kann. Mhm. Und dann kann man swipen nach links, nach rechts, wenn man Leute interessant oder eher nicht so interessant findet.
Genau, Leute aus der relativ direkten Umgebung.
Genau, man also kann einstellen, wie weit die weg sein dürfen und so weiter. Und wie gesagt, mit eingeschränkten Funktionen ist das kostenlos.
Und der Trick ist, wenn zwei Leute jeweils auf, oh, die Person mag ich, geswiped haben, dann ist es quasi ein Match.
Genau,
und dann kann man miteinander kommunizieren. Vorher hat man quasi seine Ruhe. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie als Frau dann von 5000 Männern irgendwie angeschrieben wird, sondern es muss so ein Match geben.
Genau, man muss gegenseitiges Interesse muss bestehen. Und wie gesagt, eigentlich ist das Ganze kostenlos mit eingeschränkten Funktionen. Tinder ist da auch sehr hinterher, seine Nutzer der Gratis-Variante immer wieder daran zu erinnern, dass es ja Upgrade-Möglichkeiten für teuer Geld gäbe.
Ja.
Nämlich die Pro- und die Gold- und die Platinum-Funktion.
Richtig.
Und nun hat sich Tinder dazu entschieden, noch eins oben drauf zu legen.
Ja, nach Pro, Gold und Platin kommt jetzt noch Select. Und warum ist das jetzt ein Fail der Woche? Man muss einfach sagen, dass diese neue Funktion, dieses Select-Abo, was man da abschließen kann, aus mehreren Gründen jetzt nicht einfach nur noch ein obendrauf an Funktionen ist, sondern ein ganz besonderes Abo so ein bisschen.
Um euch kurz ins Bild zu bringen, diese Premium, Gold, Platinum und so weiter, haben sich alle so ungefähr aktuell in einer Preisspanne zwischen 20 und 30 Euro bewegt.
Pro Monat, genau. Also so. Das war so das, was man bisher irgendwie abschließen konnte. Man hat dafür bekommen, dass zum Beispiel das Profil ein bisschen bevorzugt angezeigt wurde, dass man sehen kann, wer einen geliked hat, was ja, wenn man normalerweise es nicht sehen kann und nur wenn man Match hat, also es ist quasi ein Vorteil dann in dem
damit
Fall.
Damit man nicht ewig durchswipen muss, sondern direkt sagen kann, ach, die Leute mögen mich, vielleicht finde ich da schon jemanden.
Genau, sich angucken kann, gefallen mir die auch oder
genau.
So. Ja.
Und
also es gab in gewisser Weise wirklich eine Art Mehrwert für diese Funktionen.
Ja, wie gesagt, Tinder Select ist preislich einfach mal eine ganz andere Kategorie.
Richtig, wir sprechen nämlich von, bisher ist nur der US-Dollar-Preis bekannt, der in Europa noch gar nicht, 499 US-Dollar soll man zahlen. Jetzt können wir überlegen, bisher 2030, es gab ein paar Funktionen obendrauf. Was kriege ich denn für 499? Es muss ja einiges sein.
Ja, sag mal, was kauft man sich denn da ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann jetzt Menschen anschreiben, mit denen es kein Match gibt. Also eigentlich ist
also
die Funktion
genau,
damit
genau,
komplett ausgehebelt.
Genau das, was du vorhin beschrieben hast, ist vielleicht gar nicht mal so cool ist.
Ja.
Ja.
Dann ist es allerdings nur zweimal im Monat. Also es ist nicht so, dass man das permanent machen kann.
Ach so, okay.
Dann ist es so, dass man nochmal prominenter hervorgehoben wird. Und dass man eine Art Badget bekommt. Also wir kennen das ja von Twitter, Twitter Blue, da gab es ja diesen Haken, dass man verifiziert war. Und diesen Haken konnte man dann irgendwann, weil man diesen Haken sich kaufen konnte nach einer Weile, konnte man den auch wieder ausblenden, so nach dem Motto, man wollte nicht zeigen, dass man wirklich $9 für diesen Krams irgendwie ausgibt. Und diesen Select Badget gibt es halt auch nur für diese Tinder Select Kunden und Kundinnen. Und den kann man aber, wenn man sich dafür schämt, dass man $500 im Monat dafür ausgibt, kann man auch wieder ausblenden.
Das mit diesem bevorzugt angezeigt werden, das erinnert mich so ein bisschen an Twitter, jetzt Ex, wo so die Tweets, Xeets einer bestimmten Person, der diese Plattform zufällig gehört,
ja, ich weiß nicht,
auch
wen du meinst,
wirklich prominent ausgespielt werden.
Also dann war das ja relativ günstig. Also Elon Musk hat sich Twitter für wie viel Milliarden? Irgendwas mit 40 gekauft. Und dann sind 499 im Monat ja fast günstig.
Ja, es gibt aber ja ein paar Haken an der Sache.
Richtig. Jetzt kann man sagen, ja komm, lass dir doch 500 € bezahlen. Nee, die Sache ist die, dass man sich zum einen darauf bewerben muss. Und dass Tinder auch jetzt schon mitgeteilt hat, dass nur rund 1% oder sogar weniger als 1% der Kundinnen dieses Abo überhaupt abschließen dürfen. Also es ist eine ganz exklusive Geschichte, soll es auch ganz bewusst sein. Und zwar sind das die rund 1% der aktivsten Nutzerinnen und Nutzer, also die Power-User.
Das heißt, wenn ich wirklich, wirklich oft auf Tinder swipe und da sehr viel Zeit verbringe oder, keine Ahnung, mir einen Bot baue, der da Ewigkeiten rumscrollt.
Es gibt ja sogar so Roboter, die mit Wiener Würstchen Bildschirme von links
dann,
nach rechts
dann
swipen.
Dann lädt mich
so.
Tinder vielleicht irgendwann ein, dass ich ein Abo für $500 abschließen kann, ja, um dann noch aktiver zu sein auf der Plattform. Er merkt schon, worauf wir mit diesem Fail hinaus wollen.
Also kurze Zusammenfassung, das heißt, wenn ich eh schon Geld ausgebe und viel Zeit auf der Plattform lasse, ist das Angebot von Tinder jetzt, dass ich noch mehr Geld
ausgeben
darf.
Dass du noch mehr Geld ausgeben darfst, das allen zeigen kannst. Und sich quasi jetzt so Select-Nutzer untereinander, also die Elite trifft sich. Und das ist das,
was. Die Tinder-Elite trifft sich.
Genau, das ist das, was so ein bisschen der Fail bei der ganzen Geschichte aus unserer Sicht ist.
Das ist so ein bisschen die Designertasche fürs Dating-Leben.
Ja, genau, der Ferrari. Du kaufst einen Ferrari nicht nur wegen Fahrspaß, auch weil du ihn, also wahrscheinlich ist der Fahrkomfort bescheiden, ich saß noch nie in einem, die fährst du auch, weil du gesehen werden möchtest. So. Und das ist bei Tinder Select jetzt ganz ähnlich.
Gut,
wie kriegen wir da jetzt den Bogen zum zweiten Feld?
Preisen vielleicht.
Ja, mit Preisen, beziehungsweise sagen wir es so, also Tinder ist ja nun eher was, da musst du ja 18 sein für unseren nächsten Fail. Der ist auch schon bei den ganz Kleinen teilweise prominent.
Genau, wir haben uns nämlich überlegt, die Nachricht, die dann, wir hatten uns Tinder schon rausgesucht und dann kam die zweite Nachricht jetzt ganz frisch, relativ frisch bei uns rein und dachten wir, ja, das müssen wir auch noch machen. Es geht um Klemmbausteine.
Das klingt jetzt ganz, ganz schlimm. Klemmbausteine. Es geht um Lego.
Es geht um Lego, genau.
Ich wette, viele, die hier zuhören, die hatten auch Lego.
Ja, die dänische Spielzeugfirma oder Spielzeughersteller Lego, die mit Klemmbausteinen halt berühmt und reich geworden sind, muss man an der Stelle einfach sagen. Wer sich in letzter Zeit mal die Lego-Preise angeguckt hat.
Allerdings das Riesentinder-Abo holen, wahrscheinlich.
Ich weiß jetzt nicht, welche Lego-MitarbeiterInnen da tindern, aber.
Warum ist Lego denn ein Fail? Warum haben wir es uns rausgesucht?
Lego-Steine sind bekanntermaßen aus Plastik. Plastik ist sehr stabil. Plastik hält gut. Mit Plastik kannst du im Fall Lego auch gut bauen.
Ja.
Jetzt hat Lego aber schon im vergangenen Jahr groß angekündigt, wir wollen die Lego-Steine aus recyceltem PET herstellen. Um genau zu sein, aus PET-Flaschen ist ein Umweltaspekt, das heißt, sie wollten nachhaltiger werden und damit eben vom Erdöl wegkommen, weil das Plastik, was jetzt für die Lego-Steine verwendet wird, ist halt leider aus Erdöl. Einerseits eine begrenzte Ressource, andererseits eben auch umweltschädlich. Jetzt haben sie geforscht, um genau zu sein, seit Jahren, allerdings haben sie jetzt mitgeteilt, dass das nicht so erfolgreich war. Trotz einer tollen Landingpage, auf der sogar die Steine gesprochen haben, das fand ich sehr sympathisch.
Und Flaschen
ja,
sprechen da auch. Ja.
Also da emotionale Geschichten. Ich wurde von der Katze herumgekickt und jetzt bin ich ein Legostein.
Herzlichen Glückwunsch.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es klappt leider nicht mit den nachhaltigen Legosteinen, so wie sich das Lego gedacht hat. Das Problem ist nämlich, das recycelte Material, das ist nicht so stabil, sondern das ist weicher und dementsprechend muss es nachbearbeitet werden.
Genau,
mit
Plastik,
Chemikalien.
Plastik ist nicht gleich Plastik.
Genau, und das heißt, dass es eben umweltschädlicher ist insgesamt. Das heißt, der CO2-Ausstoß würde sogar hochgehen mit der Herstellung und du müsstest sogar noch eine neue Produktionsanlage bauen. Sprich, unter Umweltaspekten mit Blick auf die CO2-Emissionen rechnet sich das nicht so ganz.
Ja, es ist insofern der Fail. Man muss dazu sagen, ein weiterer Aspekt, den Lego schon seit Jahren angekündigt hat, aber bisher nicht umsetzt, es wäre mir zumindest neu, dass das schon passiert, der aber eigentlich sehr viel einfacher umzusetzen wäre, als zum Beispiel jetzt PET-Flaschen in Lego-Steine umzubauen. Wer so ein Lego-Set in letzter Zeit mal selber aufgebaut hat oder von Kindern hat aufbauen lassen, man macht diesen Pappkarton auf und in diesem Pappkarton sind nochmal ganz viele nummerierte Plastiktüten, in denen dann Plastiksteine liegen. Und Lego hat schon vor Jahren gesagt, sie wollen diese Plastiktüten innen drin nochmal durch Papptüten ersetzen. Das ist aber bisher auch noch nicht passiert. Da gab es jetzt auch nichts, da wurde nichts zu erzählt. Das kann aber nicht daran liegen, dass sie das Material nicht richtig finden.
Um euch da nochmal einen Blick in die Zahlen zu geben, Lego wollte eigentlich bis 2030 Ersatz für die Plastiksteine entwickeln mit recycelten Materialien und so weiter und insgesamt 400 Millionen in dieses Projekt pumpen. Und jetzt heißt es eben, man hat schon ganz viel ausprobiert, aber irgendwie soll das Ganze nicht so klappen und ja, irgendwie wird es nichts, zumindest jetzt noch nicht. Die Tests mit den umweltfreundlichen Materialien laufen nämlich weiter. Das hat die Tagesschau berichtet und dementsprechend, vielleicht kommt der Durchbruch ja irgendwann doch noch. Was ich ganz spannend finde, Stella, du hast ja bei der Recherche im Reich der Klemmbausteine eine Alternative gefunden, die es jetzt schon gibt, allerdings nicht von Lego.
Genau, es gibt schon Biobausteine, die bestehen zu 98% aus Zuckerrohr. Allerdings haben Kasper und ich uns schon drüber ausgetauscht. Lego-Steine sind eben aufgrund ihrer Plastikbeschaffenheit sehr beständig. Also die können Wasser ab, die können Feuchtigkeit ab. Und
die kannst du als Kind in den Mund nehmen, du kannst damit in der Badewanne spielen, genau so.
Und Kinder sind aber gar nicht unbedingt mehr nur die Zielgruppe von Lego, sondern es sind eben viele Sammlerstücke, die sehr hochpreisig verkauft werden.
600, 700, 800 Euro gibt's Lego-Sets, ja.
Und die Sammler, die bauen die auf, stellen die ins Regal und wollen die da über Jahre stehen lassen oder vielleicht auch weiterverkaufen etc. Jetzt ist es so, dass vielleicht so ein Stein aus großteilig Zuckerrohr einfach auf Dauer nicht ganz so beständig ist.
Das ist zumindest eine Vermutung von uns.
Genau.
Ja, wir haben jetzt
haben
nicht
wir jetzt
selber
nicht belegt,
zehn
haben wir
Jahre,
auch nicht getestet.
Ja. Würde ja aber auch Sinn machen, wenn ich mir eine Alternative zu unkaputtbarem Plastik, was ja dadurch ewig auf der Welt existieren wird, suchen möchte, dass es vielleicht auch was ist, was irgendwann verrottbar wäre als Material, dass man da sagt, das als Alternative
zu nutzen. So ein Lego-Set, was man auf den Komposthaufen werfen kann, das wäre schon was. Also.
Naja, weiß ich
aber
nicht.
Aber es ist ja auch auf der anderen Seite, du kannst ja nicht dem Lego-Set sagen, in dem Moment, wo es auf dem Kompost landet, jetzt fang an zu verrotten.
Ja, also Lego hat sich da auch in eine, und das ist auch so mit meine Kritik und mit Fail, Lego hat sich da auch ein bisschen in so eine eigene Sackgasse manövriert, indem sie so hochpreisig Premium geworden sind. Es war ja mal wirklich Spielzeug und wir wissen ja, es gibt zum Beispiel ganz viele Holzspielzeuge in so Kindergärten, mit denen kann man auch wunderbar bauen, aber dieses kleine filigrane und dann halt auf Erwachsene und Modelle und Autos,
Technik,
Flugzeuge, immer genau, Batterieboxen reinbauen und so, das ist, also dieser Umweltfokus war lange für Lego nicht da und jetzt mit so einem Produkt, was, das ist genauso wie die Tankstellen mit fossilen Brennstoff, die müssen jetzt auch irgendwie neue Geschäftszweige entwickeln und die bauen jetzt zum Beispiel immer mehr Ladesäulen auf ihre Tankstellen. Mm, mm. Das kann Lego nicht machen. Die können nicht plötzlich anfangen, ihr Plastikspielzeug gegen Holz zu ersetzen. Also die haben sich selber in so eine Zwickmühle eigentlich reingebracht.
Was ich allerdings sagen muss, was ich halbwegs positiv empfinde, ist, dass man als Konzern, auch wenn man sagt, wir haben da wahnsinnig viel Geld reingesteckt und sehr viel PR-Bohai drumherum gemacht, dass man jetzt rausgeht und sagt, hey, wir haben es getestet, es ist nicht möglich, wir sind an diesem Punkt zumindest mal gescheitert. Und das ist ja was, was man in der Unternehmenskommunikation gar nicht mal so häufig hat, dass wirklich das Unternehmen hingeht und sagt, ey, Leute, es tut uns leid, wir haben das richtig groß angetrommelt, aber geht gerade einfach nicht. Und in dem Zusammenhang, finde ich, ist es zwar an sich ein ziemlicher Fail, aber die Kommunikation, zumindest jetzt, ist wenigstens relativ ehrlich gewesen.
Also ein vielschichtiger Fail, zwei vielschichtige Fails diese Woche. Und ich würde sagen, damit können wir sehr gut in die Deep Dive Update Runde starten.
Richtig. Ich habe eine Frage an euch. Spielen wir jetzt den Deep Dive Jingle oder lassen wir den einfach weg?
Ja, hau raus.
Ja? Okay.
Der Deep Dive.
Wir haben es schon angekündigt, unsere Folge ist ein bisschen kleinteiliger diesmal und der Deep Dive besteht aus mehreren Updates.
Richtig.
Ich wollte ja eigentlich nur den Beißtisch werfen, weil das erste Update, es geht ja auf deine Liste und da geht es um künstliche Intelligenz.
Genau. KI begleitet uns ja in dieser Sendung immer mal wieder und ich habe diese Woche eine große Sache quasi, die ich mitbringen wollte in die Sendung und zwar ChatGPT kennen wahrscheinlich jetzt die meisten von euch schon mittlerweile und das kommt ja von OpenAI und OpenAI ist mit Microsoft verbandelt, also Microsoft hat viel in OpenAI investiert und es ist quasi so eine der großen Kooperationen auf dem KI-Markt und jetzt gibt es eine neue Kooperation. Google macht ja so ein bisschen sein eigenes Zeug und diverse andere Player auch noch. Amazon hat sich jetzt mit Anthropic zusammengetan. Kurz zur Erklärung, was Anthropic ist. Anthropic ist eine Firma, die den Chatbot Claude entwickelt hat und der CEO von Anthropic hat früher mal bei OpenAI mitgeforscht. Und Claude, also der Chatbot von Anthropic, ist ein bisschen ChatGPT-Konkurrenz, aber mit einem sehr entscheidenden Unterschied. Claude ist eine sogenannte Constitutional AI. Das heißt, er soll sich an bestimmte Regeln halten, um keine schädlichen Inhalte zu produzieren. Stichwort schädliche Inhalte. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen mit diesen Pilzratgebern, die allerlei konfuses Zeug raten.
Dazu kommen wir später nochmal.
Weil sie
wir sollten es vielleicht umnennen in Tetra in der Pilzratgeber oder irgendwie so.
die Saison ist einfach wieder da, ne?
Stimmt, noch ist Herbst, Hauptsaison genau. Für Pilze.
Stichwort schädliche Inhalte, diese Pilzratgeber waren auch auf Amazon und jetzt hat sich Amazon eben mit einem KI-Hersteller zusammengetan, der dafür sorgen möchte, dass solche schädlichen Inhalte gar nicht erst entstehen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, an dem du gerade bist, weil Amazon kennen wir ja unter anderem durch die Alexa-Produkte.
Ja.
Jetzt gehen wahrscheinlich ganz viele Sprachassistenten bei unseren Hörerinnen und Hörern an.
Entschuldige
mich dafür. Dieser Sprachassistent es gibt ja einen Grund, warum diese Chatbots oder diese künstlichen Intelligenzen, diese Large Language Models noch nicht Einzug gehalten haben in solche Sprachassistenzsysteme. Mhm. Weder bei Amazon, noch bei Google, noch bei Apple, noch bei Samsung und wie sie alle heißen, Microsoft. Weil, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, diese Systeme nur einen Sinn und Zweck haben erstmal, nämlich Sprache zu simulieren und nicht Wissen und Inhalte zu vermitteln. Es gibt jetzt immer mehr Tools, die das können und die auch immer mehr Tools, die darauf achten. Aber stell dir mal vor, du hättest ChatGPT, so wie es am Anfang war, einfach in so einen Sprachassistenten reingepackt.
Uiuiui.
Und hättest wichtige Dinge gefragt, so nach dem Motto beim Kochen. Ich nutze das gern zum Timer stellen, aber wenn du zum Beispiel irgendwas fragst, wie viel Salz soll ich denn zum Nudelkochen machen und das Ding erfindet irgendeine Salzmenge und sagt jetzt 3 Kilo oder so, und natürlich wüsste
weil
ich dann, dass
es
zu viel ist.
Weil es auch nicht deine Nudelmenge hat und so.
Genau, richtig. Also. Und es halluziniert dann ganz viel, das geht natürlich nicht. Und deswegen waren die Hersteller immer schon sehr vorsichtig, was so KIs in diesem System betrifft. Und wenn du jetzt eine hast, die sagt, sie achtet ganz bewusst drauf, dass da zumindest entweder wahre Inhalte kommen oder ich sage, wo meine Grenzen sind, dann kommen wir langsam zu dem Punkt, wo die Sprachassistenzsysteme mal ein bisschen intelligenter werden könnten.
Also das sind schon mal zwei Dinge, wo Claude für Amazon sehr interessant sein könnte.
Richtig.
Zu dem Deal an sich im Detail, der hat nichts mit dem Versandhändler und auch nichts mit dem Alexa-Produzenten mal so für sich zu tun, sondern es geht um Amazons Cloud-Service. Das ist quasi die Partei, die wirklich mit Anthropic einen Deal geschlossen hat. Und zwar hat Amazon Cloud Services, AWS, sich jetzt für $1.25 Milliarden bei Anthropic eingekauft. Und insgesamt wird angepeilt, dass man auf $4 Milliarden kommt irgendwann. Also da werden dann nochmal Anteile gekauft. Anthropic verspricht dafür, dass man zum einen überwiegend Chips und die Cloud-Plattform von Amazon nutzen möchte und Amazon plus Amazon-KundInnen kriegen bevorzugten Zugriff auf neue Anthropic-KIs. Also alles, was bei Anthropic zum Beispiel in der Beta-Version entwickelt wird, kann dann von Amazon schon mal untersucht werden. Da können Sachen ausprobiert werden und man arbeitet quasi mit Anthropic zusammen, um eben dann vielleicht auch für die eigenen Produkte Wege zu finden, eine KI einzubauen, die dann nicht mehr ganz so viel Unsinn erzählt. So, Und Stella hat schon angeteasert, wir kommen auch nochmal zu den Pilzratgebern zurück. Da gibt es ein anderes Update. Also jetzt einmal kurz, wir stellen diesen Deal, der geschlossen wurde, beiseite, gedanklich. Und gehen nochmal ins Reich der Pilzratgeber bzw. ins Reich der KI-erstellten Bücher. Und OpenAI, also die mit Microsoft verbandelt sind und für ChatGPT verantwortlich, die haben eine Klage am Hals. Und zwar von der US-amerikanischen Schriftstellervereinigung der Authors Guild. Der Vorwurf, OpenAI soll geistiges Eigentum klauen, also beispielsweise die Bücher großer AutorInnen lesen und deren Stil und deren Welten, die sie ja auch erschaffen, klauen für irgendwelche KI-Bücher.
Dass da was dran ist, sieht man, dass man so KI-Sprache-KIs ganz oft fragen kann, fass mir doch mal dieses Buch zusammen, ohne dass man dem das Buch gibt. Das hat das also schon in den Trainingsdaten irgendwie vorhanden, weil wenn man das Buch gelesen hat und dann die Zusammenfassung liest und feststellt, das ist dieses Buch zusammengefasst, dann muss das ja irgendwo herkommen.
Ja.
Dann haben die das ja auch nicht erfunden. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist es wirklich so, dass diese Language Models mit ganz vielen auch Werken der Literatur gefüttert wurden.
Genau. Konkret geht es jetzt eben um OpenAI und ChatGPT und es ist nicht die erste Klage dieser Art gegen OpenAI. Da gab es schon die ein oder andere. Aber es ist jetzt nochmal eine ziemlich bedeutende, weil eben die ganze Authors Guild dahinter steckt.
Ja.
Und zu den Klägern gehört zum Beispiel auch der Game of Thrones Autor George R.R. Martin. Die ein oder anderen werden ihn kennen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt bei dieser Klage. Es wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, Gerichtsverfahren, Anhörungen und so weiter und so fort. Das heißt, da werdet ihr wieder ein Update von uns bekommen.
Es ist ein ewiger Kreislauf.
Es ist ein ewiger Kreislauf.
Wir nennen einfach den ganzen Podcast Update.
Naja, also ab und zu mal so eine kleine Update-Folge finde ich auch ganz erfrischend.
Ja,
bleibt man in Bewegung.
So ist das, okay.
Ja.
Gut, das ist unsere kleine Fitness-Sendung hier heute.
Hört uns gerne beim Sport. Jedes Mal, wenn wir das Wort Update sagen,
genau,
bitte eine Kniebeuge.
Apropos Fitness.
Apropos Fitness. Stella, du hast einige Schritte auf deinen Schrittzähler bekommen letzte Woche, ne? Du warst auf
das ist eine
heute
sehr
ist die Sendung der Überleitung.
Ja, du warst auf der Demexco unterwegs, auf einer sehr großen Messe.
Was ist denn die Demexco?
Die Demexco ist eine Marketingmesse, eine, ich würde sagen, der größten Marketingmessen in Deutschland und wo sich aber auch internationales Publikum trifft und wo einfach die ganze Marketing-Bubble mal für 2 Tage auf dem Messegelände zusammenkommt. Es gibt natürlich auch Vorherveranstaltungen, Abendveranstaltungen etc., die nicht unbedingt auf dem Messegelände sind, aber zum Großteil 3 Hallen prall gefüllt mit Ständen, mit Programmen, Bühnen, Speakerinnen, verschiedene Themen, die da eben quasi abgearbeitet und diskutiert werden, Netzwerken. Also die Messe für die Marketing-Bubble in Köln.
Und was beschäftigt die Marketing-Bubble so?
Ihr dürft 3-mal raten, wir haben dieses Wort jetzt schon mehrmals in dieser Sendung verwendet.
Es ist wieder Zeit für eine Kniebeuge.
Pilze.
Ach, nein.
Pilze.
Nein, es geht nicht um Pilze.
Verdammt.
Updates?
Auch das nicht, es geht um künstliche Intelligenz.
Okay.
Mist, das wäre mein Tipp 3 gewesen.
Natürlich, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war, würde ich sagen, das Oberthema, unter dem so ein bisschen die Messe stand. Da ging es auch auf vielen Bühnen darum, bei vielen Speakerinnen, weil Marketerinnen, die haben auch einfach Sorge vor KI, dass sie plötzlich dadurch arbeitslos werden, dass ihnen die Jobs weggenommen werden, wenn da dann plötzlich einer ganz automatisch rumoptimiert und das alles total super macht und die Kampagnen damit gestaltet. Ja, was wird denn dann aus den Marketerinnen? Und ich glaube, da gab es eine hoffnungsvolle Antwort, denn was ich mitbekommen habe, sowohl auf den Bühnen als auch in Gesprächen war, das gibt einfach neue Chancen und wir müssen natürlich erstmal lernen, damit umzugehen, mit den Möglichkeiten, die uns künstliche Intelligenz gibt, zum Beispiel auch einfach die Chance haben, dass wir wieder kreativer werden, weil wir vielleicht gerade im Bereich von Aufgaben, die wir automatisieren können, die wir abgeben können, wieder mehr Freiräume haben. Wir alle haben eine begrenzte Arbeitszeit und jeder muss auch mal eine Pause machen. Und wenn wir in der Arbeitszeit eben Aufgaben abgeben können, dadurch wieder kreativer sein können. Kreativere Kampagnen, auch mit KI-Unterstützung. Ein bisschen, weiß ich nicht, positive Impulse von so ein paar KI-generierten Bildern. Da gibt es sehr, sehr viele Wege. Und ich glaube, das war so ein Learning. Habe auch einen Artikel drüber geschrieben über die Learnings. KI muss nicht unbedingt der Grund sein, warum Marketer jetzt ihre Jobs verlieren, sondern kann auch einfach viele neue Chancen bieten, mit denen wir aber umgehen müssen.
Das er klingt immer so ein bisschen, also ich sehe es ganz ähnlich, also Kaspers Wort zum Sonntag, ich glaube auch, dass
zum Mittwoch
stimmt, ja, dass wir das Thema KI, das ist da, das werden wir nicht mehr loswerden. Also sicherlich wird dieser Hype, der jetzt drumherum ist, ein bisschen abflachen und die Systeme werden immer mehr zum Alltag werden. Aber wir haben ja auch gleich noch ein Update von mir, was ich mitgebracht habe. Da geht es ja auch um ein KI-Thema. Da kann man jetzt ganz viele Aspekte sehen, die positiv sind. Man kann auch ganz viele negative Dinge sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Thema geht nicht mehr weg und wir müssen uns einfach überlegen, nicht nur als Tech-Bubble, sondern generell als Gesellschaft, wie wir mit diesen Tools umgehen wollen und was wir in Zukunft damit machen wollen. Also ausprobieren, gestalten und sich dann finden, was der da ja auch gerade schon gesagt hat, Wege finden, wie wir damit umgehen. Dann ist es, glaube ich, eine Möglichkeit, dass da was Gutes draus wird. Es ist wie sämtliche Technologie, man kann beides draus machen.
Ich wollte gerade sagen, hatte gerade überlegt, ob man das mit irgendeiner anderen Technologie, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, vergleichen kann. Keine Ahnung, vielleicht Apps, mobile Apps, da musste man sich ja auch erstmal in allen Bereichen drauf einstellen, umstellen, so, wie geht man damit um. Ja,
eigentlich so die Digitalisierung oder das Internet. Also genau. Wer den Trend komplett verschlafen hat, hat in vielen Bereichen halt ja Marktmacht verloren. Also zum Beispiel Nokia, die haben, als das Smartphone kam, das belächelt und gesagt, das kann nichts werden. So, wir glauben da nicht dran. Und jetzt sehen wir mal, wo die Firma steht im Vergleich zu Apple, die dann das iPhone rausbrachten. Und das sind halt so Dinge, sowas annehmen und mitnehmen, das ist eigentlich nur die einzige wirkliche Sache, die man aus diesen ganzen Trends im Technikbereich immer wieder mitnimmt. Erstmal offen an Sachen rangehen und ausprobieren. So.
Wobei, da kommt nochmal das Aber aus der Marketing. Weil der Begriff KI, der wird dann auch sehr inflationär an Teilen verwendet. Man muss dazu natürlich sagen, wenn du dir anguckst, KI, Algorithmen, also die Basis, das ist nicht erst mit ChatGPT groß rausgekommen. Ja, ja. Und das heißt, viele Softwarelösungen, die es beispielsweise jetzt im Marketingbereich gibt, die arbeiten schon seit Jahren mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz. Ja. Was jetzt eben das Neuere ist, dass es quasi ein bisschen aus der Software rausgeht und du diese generative künstliche Intelligenz hast, mit der du arbeitest, die eben quasi auch Inhalte selbst erstellen kann, also die nicht mehr nur in Anführungszeichen auswertet und Muster erkennt, sondern die auch weiterentwickelt. Mhm.
Ja, da sind wir auch beim Thema Marketing. Du schreibst KI dran und dann verkauft sich das schon so nach dem Motto. Das ist ja auch, also das ist ja auch so ein Trend, den ich bemerke. Also wenn ich die Software-Tipps fürs Magazin zusammenstelle, man findet inzwischen 9 von 10 Tools, die neu rauskommen, haben irgendwas mit KI zu tun. Und davon nochmal 9 von 10 sind so, dass man sie gar nicht gebrauchen kann, weil es einfach nur Schwachsinn ist. So.
Kaspar, du hattest jetzt gerade Digitalisierung angesprochen. Ja. Was ich aber ganz spannend finde, Stella, es ging ja auch um einen Aspekt auf der D-Mexico, wo man quasi wieder ein bisschen zurück zum, nicht analogen, aber zum physischen ging. Ne? Es ging um Retail-Media auch.
Genau, also Retail-Media ist jetzt nicht unbedingt zurück, so gesehen, ins Physische, in den physischen Shop, sondern auch in den Online-Shop. Mhm. Also vereinfacht gesagt, dass du einfach die Werbung direkt da schaltest, wo du auch verkaufst. So. Also das war jetzt eine unspektakuläre Kurzzusammenfassung.
Ich dachte bei Retail, dass wir wirklich wieder zurück in den Retail-Bereich gehen, in den Laden.
Nee, tatsächlich nicht. Also es geht eher darum, um so Online-Marktplätze wie Amazon, wie Otto, wie eBay, dass du da eben beispielsweise, was auch immer du verkaufen möchtest, du verkaufst Ladegeräte, ich weiß es nicht, und dass du dann eben beispielsweise, wenn du bei Otto diese Ladegeräte verkaufst, natürlich auch da einfach direkt die Werbung schaltest.
Aber wo du das ansprichst, Elli, ich habe neulich einen sehr analogen Fall gehabt, wo ich positiv überrascht war, weil man ja ganz viel digitale Sachen irgendwie hat. Ich habe Kaffeebohnen bestellt von einer kleinen Rösterei aus Deutschland, nicht aus Hannover. Und die kam per Post natürlich dann. Und in dem Paket war eine kleine handgeschriebene Karte von dem Röster. Und das war dann, da wird man gleich hellhörig, das war so süß, weil das so selten geworden ist, dass es dann direkt positiv in Erinnerung ist. Also ja, so ich glaube so ein bisschen als Gegentrend zum Digitalen.
Es ist quasi
wir machen ein Printmagazin, was rede ich hier eigentlich?
Es ist ein bisschen so, ihr könnt euch das auch so ein bisschen vorstellen wie so Wochenangebote. Kennt ihr das, wenn so ein Prospekt reinkommt?
Ja.
Und das ist quasi die digitale Weiterentwicklung und auch das, was in der Werbebranche gerade am stärksten wächst.
Ich würde sagen, dass das Prospekt, das Rewe gerade eingestampft hat.
Ja, und den Einkauf aktuell soll es da auch nicht mehr geben.
Naja. Da sind jetzt wirklich Experten am Werk.
So, es ging aber auch noch so ein bisschen ums Arbeitsklima, ne? In der Marketingbranche. Da tut sich was.
Genau, da habe ich zum Beispiel mit dem D-Mexico Chief Advisor oder kurz dem D-Mexico Chef Dominik Matika gesprochen. Und das war ganz spannend, weil er erzählt hat, es gab jahrelang so eine Ellenbogenmentalität, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil du kämpfst ja auch auf dem Werbemarkt, du konkurrierst so. Mhm. Und es gibt halt ein Vielfalt an Produkten und natürlich willst du dein Produkt am besten platzieren. Aber er hat gesagt, es gibt gerade einen Wandel von dieser Ellenbogenmentalität und da müssen wir einmal ein bisschen rauszoomen. Wir haben einfach eine schwierige wirtschaftliche Lage. Mhm. Und das war natürlich auch Thema bei der Demexco und auch im Hintergrund. Das heißt, du guckst umso genauer, wie kann ich mein Budget sinnvoll investieren? Wie kann ich vielleicht auch mal weniger, aber dafür umso effizienter ausgeben? Und gleichzeitig auch weniger die Ellenbogen ausfahren, sondern gemeinsam und miteinander lernen. Zu schauen, was funktioniert bei den anderen und dann nicht mehr heimlich das Schnappen, sondern eben zusammenarbeiten. Und das war so ein Punkt, den ich mir gemerkt habe aus dem Gespräch, wo er gesagt hat, dass er einfach merkt, dass durch diese Krisen, die auch das Marketing gerade erlebt, auch beim Thema Nachhaltigkeit, da die kollaborativere Zusammenarbeit einfach gestärkt wird. Mhm. Weil auch das Marketing, wie gerade gefühlt alles, steht vor Herausforderungen und dass da eben nicht der Gedanke ist, jeder muckelt für sich, sondern wir sprechen darüber, was sind unsere Erfahrungen, wie können wir gemeinsam solche Themen weiterbringen. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, das war auch so ein bisschen das Gefühl, was ich von der Demexco mitgenommen habe, dass da gerade viel im Aufbruch ist. Marketing hat ja auch teilweise diesen Ruf vom Marktschreier, so ein bisschen laut, reißerisch. Ja,
also die Marketing-Bubble und man sieht es dann gleich schon, wer das zugehört, so nach dem Motto.
Genau.
Und so, ja.
Und dass sich das vielleicht so ein bisschen abschwächt und da auch gezeigt wird, auch im Marketing geht es um Diversität, es geht auch um Nachhaltigkeit. Aber es geht nicht, Marketing hat auch einfach eine Aufgabe. Im Endeffekt soll ein Produkt oder eine Dienstleistung beworben werden und das geht auch nicht weg. Das ist ja der Kern von dem, was du da machst. Aber dass du sensibler mit manchen Themen bist und auch genauer guckst, wie du etwas bewirbst, das ist definitiv etwas, was die Branche gerade sehr antreibt, was sie nach vorne bringt. Jetzt machen wir den kleinen Bogen zum Einstiegsthema. Natürlich auch mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Also,
ich hatte schon wieder auf
Ende.
Die Pilze gehofft.
Okay.
Nein.
Bei mir gibt es die jetzt übrigens auch nicht.
Der Einsatz von Pilzen, der spielt da keine Rolle.
Okay. Laut meiner Erfahrung. Dann Ellis Update-Thema. Worum
geht's
da?
Also, wir sind jetzt mit Stella einmal über die Messe gelaufen. Jetzt gehen wir mit mir
zusammen.
Ja. Nein, jetzt, also, ihr seht schon, wir haben heute ein bisschen Clown gefrühstückt.
Ich hab's. Also, ich habe ja gerade gesagt, von wegen Zusammenarbeit und gegenseitig gucken. Man kann das aber auch mit dem gegenseitig gucken übertreiben, wenn man nämlich zu viel abguckt.
Oh.
Ja, und zwar geht es um Reddit und um Twitter bzw. X. Und Reddit hat im Sommer, da haben wir auch einige Male drüber gesprochen, sich was von X abgeguckt, nämlich dass die API-Schnittstelle deutlich höher bepreist werden soll, beziehungsweise der Zugriff auf diese Schnittstelle.
Genau, also einfach exorbitant hohe Preise, was bei Twitter und bei Reddit die gleiche Wirkung nämlich hatte, dass die Drittanbieter-Apps, die es ja gab, jeweils bei beiden Apps, also von Entwicklern, die nichts mit der eigentlichen Firma zu tun hat, entwickelte Apps dafür, dass die ausgestorben sind, weil sie die Preise nicht zahlen konnten, die da aufgerufen haben.
So, das Ganze ist einmal über die Bühne gegangen, aber wir beobachten bei Reddit, dass sich da noch mehr von X abgeguckt wird. Und zwar gibt es jetzt eine Neuerung, bei der Nutzer und Nutzerinnen für bestimmte Beiträge, die besonders beliebt sind, Geld bekommen können. Und als ich das in unserer Vorbesprechung hier mal kurz fallen habe lassen, hast du gesagt, Kaspar, das ist wie bei X.
Ja, bei X ist es so, dass Elon Musk das vor einer Weile schon angekündigt hatte und inzwischen ist da auch wohl schon die ersten Auszahlungen gab es auch schon. Das Ganze ist aber komplett intransparent und niemand ist klar, wer irgendwie wirklich für so eine Auszahlung qualifiziert ist. Die Idee ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die am meisten in so einem sozialen Netzwerk Inhalte beisteuern, dass die auch ein bisschen von dem Gewinn der Firma profitieren. Bisher war es ja immer so, wenn ich was bei X schreibe oder wenn ich was bei Reddit poste, dass ich in keinem Fall irgendwie Geld bekomme, auch als Influencer ja nicht. Ich verdiene ja nicht von Instagram zum Beispiel, wenn ich Instagram-Influencer bin, sondern von den Firmen, die ich auf meinem Instagram-Profil dann irgendwie zeige. Und die Idee war, das jetzt so ein bisschen zu machen, wie das zum Beispiel YouTube macht. Als YouTube-Creator kriege ich ja Teil der Werbeeinnahmen wieder.
Wenn dein Video viel geklickt wird.
Genau. Richtig. Aber das sind halt Videoinhalte und als Musiker kriege ich zum Beispiel bei Spotify einen gewissen Betrag, wenn meine Dings gespielt wird, weil Spotify ein Abo-Modell hat und so. Und jetzt war die Idee von X-Twitter zu sagen, wir machen das auch bei Kreatoren, die das irgendwie bei uns machen, Tweets schreiben. Und da gab es auch schon ein paar Ausstellungen, wie gesagt, sehr intransparent und durcheinander und niemand weiß genau, wer da irgendwie was. Und häufig auch leider wieder sehr viele rechte Accounts, die dann viel Geld irgendwie bekommen und so. Und man muss auch schon sehr, sehr viel Reichweite haben, um da überhaupt was zu verdienen. Also ich mit ein paar hundert FollowerInnen hätte da keine Chance.
Genau, das zum einen kommt es auf die Followerzahl an. Du musst aber auch Twitter Blue haben tatsächlich,
genau,
um da irgendwie
also
mit reinzufallen.
Also du musst erst zahlen, um Geld zu bekommen.
Genau. Und was du jetzt auch schon gesagt hast, ist, man hat dann doch beobachtet, dass vor allem Accounts mit konservativen beziehungsweise auch rechten Persönlichkeiten aus den USA irgendwie Geld ausbezahlt bekommen haben. Mhm. Und auch welche, die sehr viel mit Elon Musk interagiert haben. Also
ja,
das
komisch,
war,
wie kommt das nur?
Das war alles ein bisschen konfus. Da können wir mal gespannt abwarten, wie das bei Reddit sein wird. Mal kurz zur Übersicht, wie es bei Reddit laufen soll. Man braucht kein Bezahlabo oder sowas von Reddit, sondern jeder und jede, die Reddit nutzt, kann theoretisch Teil von diesem Programm werden. Man muss älter als 18 Jahre sein und aktuell noch in den USA erstmal sich befinden, weil das nur für die USA ausgerollt wird. Ja. Dann kann man sich bei der Plattform verifizieren und kann dann, wenn man Glück hat quasi, monatliche Ausbezahlungen erhalten. So, die werden bestimmt, also die Höhe dieser Ausbezahlungen werden bestimmt anhand von Karma und Gold, was man so sammeln kann im Monatsverlauf. Karma gibt es für besonders positiv aufgenommene Beiträge, wenn man negativ bewertet wird, dann sinkt das Karma wieder.
Also und Karma ist das, was dir quasi die anderen Leute
genau,
für deine Beiträge
genau,
geben.
Genau.
Da hast du weniger Einfluss drauf.
Genau, und mit Gold können dann andere Beiträge ausgezeichnet werden und man kann die bewerben so ein bisschen.
Das ist der Teil, den du dann machen kannst.
Genau.
Gold musst du quasi kaufen und kannst es dann ein bisschen wie Spielgeld auf Sachen setzen.
Also haben wir da doch wieder eine Bezahlkomponente mit drin. Und Reddit bezeichnet das als imaginäre Internetpunkte. Fand ich eine sehr interessante Formulierung. Und die sind jetzt so Reddit endlich mal was wert. Bisher hat es bei Reddit schon so das Prinzip von Awards gegeben. Das ist im Sommer aber abgeschafft worden und da war die Community gar nicht mal so erfreut drüber. Deswegen gibt es jetzt eben dieses Contributor-Programm. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, wie sehr das genutzt wird, welche Accounts davon auch profitieren, in welcher Höhe da tatsächlich Werbegelder bzw. Gelder von Reddit ausgezahlt werden. Weiß man alles noch nicht so ganz.
Jetzt kommt die Kategorie aus dem, ja, also ich kann es nicht belegen, was ich jetzt sage, aber meine Vermutung ist, es wird ja Gründe geben, warum Reddit das jetzt einführt. Das ist vermutlich das Gleiche, warum Twitter das damals eingeführt hat, vor ein paar Monaten. Schlicht und ergreifend, weil ihnen die Nutzerinnen und Nutzer wegrennen, aufgrund Entscheidungen, die vorher getroffen wurden. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich meine, dass bei Reddit der Traffic, also das, was auf der Seite passiert, um 50% zurückgegangen ist nach dieser Protestaktion, weil die hatten sich ja mit ihrer Community angelegt, nachdem die Drittanbieter-Apps irgendwie weg waren und so. Das heißt, ich, wie gesagt, nicht auf die 50% festnageln, aber ich glaube, es war um die, also wenn ich es noch finde, packe ich es in die Shownotes.
Es ist deutlich zurückgegangen.
Es ist deutlich zurückgegangen. Das merkt man auch, wenn man Reddit aufmacht. Die großen Subreddits, die sich irgendwie mit Themen beschäftigen, da sind viele Moderatoren weg und auch viele Leute, die das machen. Einige sind ganz weg aus der Geschichte, andere sind in andere Apps weitergewandert. Mhm. Und jetzt ist das ein Versuch, Leute zu motivieren, wieder mehr Inhalte zu schaffen und damit dann auch mehr zu schaffen, wo man Werbung für einschalten kann und dann halt auch die Leute dann so ein bisschen damit wieder zu entlohnen, damit das halt irgendwie steigt. Jetzt ist halt die Frage, wäre es nicht besser gewesen, am Anfang sie vielleicht gar nicht mit seiner Community anzulegen.
Ich finde aber ganz spannend, dass auch direkt dieser Punkt Interaktion mitgedacht wird. Mhm. Dass es nicht nur darauf aus ist, dass du eben Inhalte erschaffst, sondern dass du eben auch klickst und dazu aufrufst, wahrscheinlich deine Beiträge zu
ranken. Genau, es sorgt einfach wirklich für Traffic auf der Seite dann. Ja.
Ja.
Vielleicht gibt es bald den Redditor. Es gibt ja den YouTuber. Redditor.
Was machen Sie beruflich? Ich verdiene hauptberuflich Redditor. Ne? Mal gucken.
Naja, ich glaube, viele Content Creator haben ja auf mehreren Plattformen Einkommensquellen.
Ich würde mich auch wundern, wenn man von Reddit leben kann.
Genau. Also es kann dann, wahrscheinlich wird es ein Einkommensstrang irgendwann vielleicht sein. Was ich auch spannend finde, ist, dass anders als bei X nicht nur eben diese besonders beliebten Beiträge belohnt werden sollen, sondern auch anderweitige Mitarbeit, mal gucken, könnte dann so ein kleines Friedensangebot an ModeratorInnen und Moderatoren sein, die ja auch durch diese ganze API-Geschichte relativ
zum einen Frieden,
ja,
aber auch ein bisschen Kneifzange. Also weil wenn du jemanden für etwas bezahlst, ist das Verhältnis ein ganz anderes, als wenn jemand ehrenamtlich für dich deinen,
das stimmt,
wollte gerade sagen, Scheiße wegmoderiert sagen. Das habe ich nicht gesagt, das piepsen wir. Aber diese Proteste waren ja unter anderem auch, weil die Moderatoren zum Beispiel nicht auf Reddit in dem Sinne angewiesen sind. Und wenn du jetzt wirklich Geld dafür bekommst, dann wird so ein Protest vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen. Also Reddit macht das schon, ohne dass das respektvoll sei. Also ich finde nicht gut, was sie machen, aber sie machen das schon ganz klug, was sie da tun. So.
Also ich würde sagen, wir warten auch da nochmal ab und geben euch irgendwann ein Update, was dabei rauskommt und auch eben, ob sich ähnliche Dynamiken ergeben wie bei X, weil man da eben ja auch gesehen hat, dass es Accounts gibt, die einfach eine sehr aktive Community haben, zum Beispiel konservative beziehungsweise teilweise auch rechte Accounts und Persönlichkeiten, die dort agieren, die einfach eine krass aktive Community haben. Und wenn du das System nur darauf basierst, wie viele Interaktionen es mit einem Beitrag gibt, sei es nun, also zum Beispiel bei X ja auch noch deutlicher, sei es Likes oder Kommentare und so weiter, das sind einfach Beiträge, die polarisieren zum Beispiel, die dann total ziehen. Sowohl von kritischer Seite kriegen die Interaktion, als auch von den Fans, die ihre Creator da pushen wollen.
Das macht ganz klar was mit den Inhalten.
Und dementsprechend ist dann auch da wieder, wird dieses Prinzip angefeuert, wer am lautesten schreit, wird dafür belohnt, so nach dem Motto. Und das ist eigentlich bisher auf Reddit eine Dynamik gewesen, die so noch nicht ganz so krass zumindest da war. Und ich bin sehr gespannt, was das mit der Plattform an sich jetzt macht.
Man könnte jetzt, wenn man ganz böse ist, sagen, dass der eigene CEO sein eigenes Produkt nicht verstanden hat. Aber so weit wollen wir in dem Fall nicht gehen.
Soll
dann vielleicht das Thema wechseln.
Du könntest, also wir haben ein kleines Schmankerl noch zum Schluss.
Ja.
Wir haben ja jetzt ganz verschiedene Sachen, KI, Bezahlmodelle, die Demexco und die Marketingwelt. Und das ist jetzt ein Update, was sich tatsächlich auf letzte Woche bezieht, was jetzt noch kommt.
Genau.
Da haben wir euch von einem KI-Tool, wir sind schon wieder bei dem Thema.
Trendthema erzählt, durch und durch.
Genau, weil erzählt, dass...
als Netzfundstück hatten wir das vergangene Woche.
Ah ja,
ja.
Das mit Sprache arbeitet.
Genau, und zwar hatten wir, Ellie und ich, unabhängig voneinander entdeckt im Internet, ein Tool, HeyGen schimpft sich das, das verspricht, und wir konnten es damals noch nicht ausprobieren, weil die Wartezeit einfach unendlich lang war, das verspricht, dass du ein Video hochlädst, mindestens 30 Sekunden bis 5 Minuten. In diesem Video sprichst du in deiner Muttersprache. Und dieses Video wird A, übersetzt, aber B, dann in deiner eigenen Stimme, also die klonen deine Stimme, übersetzen es in einer anderen Sprache und passen den Mund noch an, so dass es so aussieht, wie wenn du das sprechen würdest. Weil das hast du ja ganz oft, wenn du jetzt einfach drüber synchronisierst, wir kennen es aus Serien, dass dann irgendwie der Mund sich überhaupt nicht mehr bewegt.
Ja, und dann haben wir festgestellt, so endlos ist die Wartezeit gar nicht.
Nee, weil ich kriegte plötzlich eine Mail, nachdem die Sendung ausgestrahlt war. Also,
so, ja, und deswegen kannst du uns diesmal berichten, wie es denn so lief.
Erschreckend gut. Also ich habe jetzt euch mal die Tondatei von dem Video mitgebracht. Mein Vorschlag, ich packe euch einen Link zu dem Video noch in die Shownotes, wenn ihr das als Gesamtkunstwerk sehen wollt.
Wenn ihr auch noch Kaspars Lippenbewegungen dazu sehen wollt, ob das real aussieht.
Weil das könnt ihr jetzt ja gar nicht beurteilen, wenn ich euch nur den Ton abspiele. Aber
wir müssen mal in Richtung Videocast gehen.
Ja.
Und das würde das Problem beheben.
Böse Zungen behaupten, wir arbeiten an was, aber das wollen wir noch nicht teasern.
Genau, was meine Frage noch, bevor du uns den Ton abfeuerst.
Ja.
Du hast auf Deutsch gesprochen?
Richtig.
Und welche Sprache hast du ausgewählt?
Englisch. Also falls du das gleich...
Ja.
Ich hoffe, es wird gleich erkennt.
Wer garantiert uns denn? Du kannst ja Englisch sprechen, dass du das nicht heimlich.
Ihr werdet gleich hören, dass das ein bisschen roboterhaft klingt. Bitte nicht vergessen, ich habe dort in dieses Tool nur 30 Sekunden Audiodatei von mir reingeworfen und wir hatten ja schon mal eine Sendung zu künstlicher Sprache und Klonen von Sprache und so. Und da hast du mindestens 15 Minuten Audiodatei irgendwie gebraucht. Jetzt sind es 30 Sekunden und dafür, also wir hören es uns jetzt mal an und dafür ist das Ergebnis erschreckend gut.
Ich habe noch eine Frage vorher. Du bist ja des Deutschen und des Englischen mächtig so.
Yes.
Und das war ja eine unserer Fragen, die wir uns beim letzten Mal gestellt haben, ob man irgendwie teilweise vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, ob die Übersetzung korrekt vonstatten geht.
Ja.
Würdest du sagen, das, was du da gesagt hast, ist auch wirklich gut übersetzt worden?
Ich hätte es so formuliert und ich hatte Schulenglisch, ich habe keine Grammatikfehler gefunden.
Mhm.
Ich glaube, Englisch ist noch relativ einfach. Ja. Englisch-Deutsch für so eine KI, ich weiß nicht, wie es mit dem Italienischen ist, ob da nicht irgendwie Grammatikfehler drin wären. Und Französisch ist ja nochmal eine ganz andere Sprache, ist ja schon für echte Menschen schwierig, die zu lernen. Das müsste man nochmal ausprobieren.
Jetzt erstmal der Pilot.
Genau, ich weiß, dass Englisch ins Deutsche, dass du da manchmal so denkst, oh, die Grammatik ist so ein bisschen Englisch.
Mhm.
Das habe ich schon gesehen von Leuten, die das im Internet gemacht haben und gezeigt haben, von Deutsch in Englisch rüber, das war jetzt kein Problem. Glaube ich zumindest. Falls jetzt Hörerinnen und Hörer gleich sagen, das ist aber, was der da erzählt.
Das klingt
hölzern.
Das war
die KI, das war nicht ich. Also ich würde sagen, wir hören mal rein.
Ja, bitte.
Meine Stimme kennt ihr ja, deswegen habe ich euch jetzt nur die englische Version genommen. Das Video, was ich verlinkt habe, da habe ich beide Versionen mal zusammengeschnitten, damit man es ein bisschen besser erkennt.
Once again, something from the series Casper tries out AI tools. Today we are talking about an AI tool that promises nothing less than actually translating a video, just like this one. Not just to translate, but to completely transform me and adapt my mouth to perfectly fit any language, allowing me to effortlessly speak flawless English, Italian, and more. With this ability, it truly appears as if I am a native speaker in any language I choose. That's why we're currently testing it to see the outcome and determine if I can speak English, Italian, or any other language.
Also ich finde, man hört so ab und zu so ein kleines Hapern noch, wo es so ein bisschen buffert irgendwie gefühlt.
Ja,
es
klingt ein bisschen blechern.
Schöner britischer Akzent.
Ja, vielen Dank.
Es klingt sehr dumm, finde ich.
Man merkt, dass ich 2 Tage in London war.
Total, ja. Dazu jetzt können wir euch nächste Folge wahrscheinlich was erzählen.
Ja, da können wir nächste Woche. Was ich da gemacht habe, darf ich nächste Woche erzählen. Ja.
Genau, aber ansonsten finde ich es relativ gelungen. So, also man hört schon, dass das nicht du im Original bist.
Ja.
Also das finde ich, hört man sehr, sehr deutlich.
Es fehlt so ein bisschen das Menschliche und auch so deine Stimmenvarianz.
Genau, das Roboterhafte bezieht sich auf die Tonqualität, aber auch auf die Betonung und solche Dinge. Ich finde das aber halt beeindruckend, weil das in Kombination ist, Bild und Ton. Auch bei dem Bild sieht man, das habt ihr jetzt ja, wer es nur hört, weiß es nicht, aber bin ja nun Bartträger und das Problem bei dem Bart ist, dass die KI da so ein bisschen durcheinander kommt.
Oh.
Das heißt, die Haare wabern dann so irgendwie im Nirvana und das sieht so irgendwie so aus, wie wenn nur mein Kinn sich bewegt, obwohl sich eigentlich der Rest vom Gesicht auch noch bewegen müsste. Also am Bart sieht man, dass da was nicht stimmen kann, aber dieses Tool lernt jetzt gerade ganz viel und es ist wie die übrigen künstlichen Intelligenzen, die du mit ganz vielen Daten fütterst. Alle Leute probieren das jetzt aus, das ist gerade ein großer Hype. Wer bei TikTok und Instagram danach sucht, wird sofort auf hunderte von diesen Videos stoßen. Gib dem Ding noch ein halbes Jahr und A, du wirst es nicht mehr hören, dass es KI ist in der Übersetzung und B, wirst du es nicht mehr ersehen, weil der Mund perfekt passt.
Mhm.
Also das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das dann wirklich funktioniert. Und wie gesagt, dafür, dass das 30 Sekunden sind, ist die künstliche Stimme schon relativ gut. Ja.
Dann würde ich mal sagen, das war ja mal ein Netz von Stück letzte Woche.
Yes.
Und wir haben neben all unseren Updates, Kniebeuge.
Eigentlich hätte ich das Video nochmal in Englisch dann, damit man es vergleichen kann, mit meinem Schulenglisch aufnehmen müssen. Ich sag mal so, die künstliche Betonung oder der Aussprache war besser als meine echte.
Neben unseren ganzen Updates haben wir auch diese Woche ein Netzfundstück für euch mitgebracht.
Das Netzfundstück.
Und da gehen wir in den Bereich der Roboter. Ich muss sagen, als ich das Video gesehen habe, es ist eigentlich nur eins bei mir hängen geblieben und zwar Namaste. Das macht nämlich der Tesla-Bot im Abschluss des neuesten Tesla-Videos zum Bot. Ich beschreibe euch das kurz, weil
ja.
Podcast, ihr könnt es leider nicht sehen, haben wir schon drüber gesprochen. Seine Fußplatte wandert dann quasi, ich weiß nicht, wer die Yoga-Übung der Baum kennt, also für Menschen sieht es so aus, Fuß an Knie oder darüber, also auf den Oberschenkel abstellen, das heißt, es entsteht quasi ein Dreieck, genau im Stehen und du machst entweder die Arme hoch, also streckst sie wie so ein V, dann bist du zum Beispiel ein Baum, der sich auch im Wind bewegen kann, oder du machst die Hände vors Herz, also führst sie in deine Mitte und das ist dann halt das Namaste. Zweiteres macht der Bot zum Abschluss des neuesten Videos von Tesla. Wobei man sagen muss, da hapert es noch ein bisschen. Also erstens, als er anfängt, diese Übung zu machen, muss er das Bein erstmal ausstrecken und führt es dann etwas ungelenk Richtung Knie, in Anführungszeichen, künstliches Kniegelenk und kriegt es auch nicht ganz ran. Gleiches gilt für die Arme. Also in der Ausführung, weiß ich nicht.
Mit der B-Note noch ein bisschen.
Mit der B-Note generell muss ich sagen, er hat verschiedene Stretch- und Yoga-Übungen gemacht. War mir alles noch ein bisschen ungelenk. Also sah noch sehr verknöchert aus. Ich glaube, da muss noch mehr Routine rein.
Wobei ich sagen muss, ich als Mensch habe auch, als ich mit Yoga angefangen habe, ich glaube, ich sah nicht sehr viel besser aus dabei. Also
es würde dazu passen, dass der Bot permanent dazulernt, weil das merkt man in dem Video auch.
Ich wollte gerade fragen, warum machen die denn das? Das wird ja, natürlich ist es zum einen Marketing, aber so ein Bot Yoga beizubringen hat ja auch noch andere Gründe.
Man könnte das jetzt wieder aus der Marketing-Sicht sehen, ein Bot, der Yoga-Übungen macht
und
den Baum,
und so.
Der ist lustig und ich muss sagen, ich hatte jetzt vor diesem Bot trotz dieses seltsamen schwarzen Plastik-Metall-Kopfes keine Sorge. So, und ich muss sagen, beim ersten Video, als die da so alle aufmarschiert sind, habe ich gedacht, bin ich jetzt bei iRobot gelandet
so
oder was ist das?
Da haben wir tatsächlich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ich könnte mal zurückscrollen.
Und in dem Video von vor 4 Monaten, da wurde nämlich auch gezeigt, wie der Tesla-Bot trainiert wird. Und da war eine Übung in Anführungszeichen dabei, da wurde ihm eben beigebracht, Bauklötze, wenn wir wieder beim Bereich Lego, sah wirklich aus wie große Lego-Stücke, zu sortieren. Also einfach 2 Boxen vor sich, verschiedenfarbige Steine. Ja. Und dann sollte er lernen, grün rüber, blau rüber. Und eben das selbstständig zu sortieren. Im jetzigen Video macht er das. Das heißt, ohne Anleitung, da sieht man dann, wie er beispielsweise die blauen Klötze richtig sortiert. Auch wenn die umfallen, dass eben die Noppen nicht mehr oben sind, stellt er die wieder entsprechend auf. Und auch wenn ein Mensch dann die Bauklötze verschiebt, also sprich grün gegen blau tauscht, dann greift er trotzdem richtig zu blau. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise muss er die Farbe erkennen oder zumindest in Anführungszeichen wissen, welcher Stein dann eben in die Box gehört.
Das sieht immer nach ganz lustiger Spielerei aus, ist aber natürlich ganz wichtig für so einen humanoiden Roboter, solche Dinge zu lernen. Also die klassische Hand-Auge-Kombination. Man sieht in diesem Video auch kurz seinen eigenen Blick. Also der erkennt seine eigenen Hände, weiß, wo die im Raum sind und kann die dann nutzen, um so einen Bauklotz in grün zu greifen und in die grüne Box zu packen. So. Und Yoga ist natürlich auch ein ganz, also da kommt es auf ganz spezielle Bewegungen an. Du musst Gleichgewicht irgendwie halten und so. Und deswegen ist es natürlich naheliegend, sowas einem Roboter beizubringen. Boston Dynamic, eine andere Firma, die so humanoide Roboter baut, die lässt von denen ja irgendwie Parcours bewältigen, weil die dann springen müssen, hochklettern müssen und solche Dinge. Und wenn du das schaffst, dann kannst du im Alltag auch die späteren Aufgaben, für die mal geplant sind. Also es ist zum Beispiel ja eine Idee, solche humanoiden Roboter in der Pflege einzusetzen. Wenn die nicht schaffen, Dinge von A nach B zu sortieren, dann kannst du sie auch nicht in einem Pflegeheim irgendwie einsetzen.
Ja, und auch ihre Bewegung quasi selbstständig es geht ja auch darum, dass sie ihre Gliedmaßen selbstständig kalibrieren.
Ja.
Das heißt,
ja.
Bewegungen selbstständig irgendwie verändern, der Situation anpassen.
Und sich auf andere Situationen auch anpassen.
Genau, und sich darauf einstellen. Und das ist ja was gerade irgendwie im Umgang dann zum Beispiel mit Menschen sinnvoll ist, um sich einer Situation anpassen zu können irgendwie.
Ja,
deswegen Namaste. Ihr Lieben, wir haben den Roboter jetzt beim Yoga gesehen. Kann man sich auf YouTube angucken.
Den kommt in die Shownotes.
Yes.
Und klingt lustig, sieht auch lustig aus, hat aber einen durchaus sinnvollen Hintergrund. Und sinnvoll wird's auch mit der guten Nachricht.
Die gute Nachricht.
Ich würde das gerne so anfangen. Stellt euch mal vor, wir gehen jetzt zurück in eure Schulzeit.
Oh Gott.
Stellt euch vor, Halbjahreszeugnis.
Ja.
Thema Englisch 4.
So schlecht war das Video nicht mit dem Englisch.
Ihr habt euch jetzt überlegt, ich habe einen super Vokabeltest in letzter Zeit gehabt. Mündliche Beteiligung ging auch auf. Hausaufgaben hatte ich immer dabei. Also, wenn diese Noten da verhandelt, vorgestellt werden, geht er nochmal hin und sagt, ich hätte gerne 3.
Ginge das? Ging das früher? Ich habe das nie versucht, das wäre nicht gegangen, oder? Die 4 stand fest dann.
Also,
Wenn das im Zeugnis stand?
Ja.
Dann nee, das Zeugnis ist noch nicht gedruckt, sondern der Lehrer fängt an, mit euch die Noten durchzugehen. Sagt, okay. Hier, schriftlich.
Naja, also es gab schon, manchmal gab es ein bisschen Verhandlungsspielraum.
Ja, dann hat man schon mal versucht, irgendwie nochmal was Besseres rauszuholen.
Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, hinterher hätte der Lehrer oder die Lehrerin gesagt, also wenn du jetzt auch noch eine 3 haben willst, kriegst du eine 5.
Okay, das wäre nicht schön gewesen.
Und das kann euch in der Arbeitswelt nicht passieren. Und das ist nämlich die gute Nachricht.
Mensch, endlich gute Schulzeugnisse in der Arbeitswelt.
Nein, also angenommen, ihr verlasst vielleicht euren Arbeitgeber, dann bekommt ihr hinterher ein Arbeitszeugnis.
Ja.
Und möglicherweise mag es sich so zutragen, dass ihr in dem Arbeitszeugnis etwas nachträglich verbessert haben wollt.
Mhm.
Dann darf es nicht verstimmbessert werden. Das heißt, der Arbeitgeber darf nicht sagen, gut, dann mache ich das jetzt schlechter. Der konkrete Fall, der wurde vor dem Bundesarbeitsgericht Erfurt verhandelt. Da hat nämlich eine Frau genau das gefordert. Ihr Arbeitgeber sollte das Arbeitszeugnis nachträglich verbessern. Und die Korrekturen, die sie gefordert hat, die wurden dann auch so übernommen. Allerdings
hat sie an anderer Stelle dann schlechter gemacht?
Genau, so eine übliche Dankes-Bedauerns-Wunschformel nach dem Motto, wir wünschen für einen weiteren Lebensweg das Beste etc., die wurde dann plötzlich rausgenommen.
Mhm.
Das hat der ehemaligen Arbeitnehmerin nicht gepasst, die wollte die Formel drin haben. Die Arbeitgeberin laut eigener Aussage hat dann gesagt, nee, ich muss sagen, nach dem Zeugnisstreit, ich hatte da gar keine Lust mehr, ihr irgendwas zu wünschen und habe das rausgenommen. Das ist nicht zulässig. Das Ganze muss so wieder rein.
Okay.
Und das heißt, das Zeugnis darf nicht verschlechtert werden.
Nun könnte man ja sagen, naja gut, so diese Dankesbedauerns- und Wundformel, die ist ja quasi inhaltsleer gefühlt und könnte man ja eigentlich auch weglassen. Aber tatsächlich ist das eine deutliche Verschlechterung, weil ja dadurch klar wird, dass dein voriger Arbeitgeber gar nicht mehr so gut mit dir zurechtgekommen ist, gegen Ende wohl.
Das ist so, dass in diesen Zeugnissen eigentlich jeder Satz eine Bedeutung hat und man dazwischen den Zeilen lesen muss.
Genau.
Weil eigentlich klingt ja, wenn wir ehrlich sind, jedes Arbeitszeugnis einigermaßen gut, selbst wenn man sich wirklich daneben benommen hat.
Ja.
Wer sich aber auskennt im Personalbereich oder in einer Firma irgendwie tätig ist und sich damit ein bisschen beschäftigt, der merkt relativ schnell, ob er da ein gutes Zeugnis vor sich liegen hat oder nicht, weil das auf einzelne Formulierungen sogar ankommt. Und klar, dann kannst du natürlich, das heißt aber auch, wenn ich sowas nachgebessert haben möchte, nachher nochmal ganz genau nachgucken und auch vielleicht vergleichen. Schadet vielleicht nicht.
So, und was ist jetzt nochmal die rechtliche Grundlage dafür, dass man diese ganzen Formeln nicht weglassen darf?
Dabei geht es um das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot.
Gesundheit.
Gesundheit. Als Nicht-Juristin würde ich das jetzt auch tatsächlich nicht weiter ausführen, aber es geht kurz gesagt einfach darum, ich zitiere das jetzt, und zwar von der Seite betriebsrat.de, Untersagen jeglicher Benachteiligung von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Rechten, die sie in zulässiger Weise ausüben.
Ja, okay. Dabei belassen wir es.
So, und deswegen wünschen wir euch am Ende dieser Folge natürlich alles Gute bis zur nächsten Woche. Wir
freuen uns sehr.
Wir wünschen euch einfach keine
Das stimmt nicht, das muss ich korrigieren.
Ja.
Ja, erstens ist das eine XXL-Folge geworden.
Ja.
Wir sind jetzt fast bei einer Stunde.
Oh je.
Und das hat aber auch einen Grund. Wir haben euch eine extra lange Folge geschickt,
stimmt,
weil wir nächste Woche nicht zu hören sein werden.
Es ist ja Feiertag.
Ja, also wir nehmen immer dienstags auf. Das wissen viele vielleicht ja schon, wenn sie uns zuhören. Und Dienstag ist Feiertag. Jetzt haben wir überlegt, machen wir am Montag, dem Brückentag, eine Aufnahme. Leider haben einige von uns sich überlegt, unter anderem ich, Brückentag ist eine schöne Sache, den nehme ich. Das heißt, wir hätten Freitag aufnehmen müssen und dann sind wir so weit weg vom Aktuellen, dass wir uns überlegt haben, komm, wir lassen mal eine Woche aus. Es tut uns leid, dafür heute XXL-Sendung und ihr hört uns übernächste Woche.
Hätten wir eigentlich einen Disclaimer in der Mitte machen müssen, nach einer halben Stunde Cut. Ja,
einmal abschalten, nächste, genau.
Nächste Woche auf.
Ja. Naja,
es tut uns leid. Dafür in 2 Wochen könnt ihr euch umso mehr auf uns freuen.
Genau.
Und wir uns auf euch.
Ja. Wenn ihr wie ich seid, könnt ihr auch einfach nochmal von vorne anfangen, weil so lang wie die Folge jetzt war, hat man vielleicht schon wieder vergessen, was am Anfang los war.
Ja, oder ihr hört rückwärts nochmal bis zur ersten Folge. Oder?
Naja, werdet kreativ, lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns wie immer, wenn euch was bewegt in dieser Folge. Übrigens, danke, wir haben sämtliche Feedback-Sachen, die eingegangen sind,
ja,
auch gelesen.
Richtig. Wir schaffen es leider nicht, alles zu beantworten.
Ja.
Aber wir haben alles gelesen und vielen Dank dafür. Und wir kriegen auch sehr schön Feedback, was inhaltlich, also nicht was uns betrifft, sondern zu den Themen, die wir irgendwie.
Genau, machen. So wie es euch mit.
Zum Beispiel Refurbished Geräten ging, haben
genau,
wir Feedback bekommen.
Genau, das, also genau. So wirklich thematisch bezogen.
Ja.
Und das ist natürlich für uns immer sehr, sehr spannend, das zu hören. Deswegen
macht das
weiter so.
Ich hoffe, dass wir zeitlich es irgendwann mal hinkriegen, auch solche Dinge mal beantworten zu können.
Ja. Und an dieser auch. Stelle mal liebe Grüße. Und
vielen Dank.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.